HR Info. Hessen.
Im Prozess um den Mordfall Susanna F. ist das Urteil gefallen. Der 22-jährige Ali B. wurde für die Vergewaltigung und den Mord an Susanna F. aus Mainz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ein Thema jetzt hier in HR Info Hessen mit Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Zusätzlich stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, dass nach 15 Jahren Haft eine Sicherungsverwahrung folgen könnte. Er habe während des Prozesses keinerlei Reue gezeigt. Außerdem muss er an die Mutter und die Schwester der getöteten 14-jährigen Susanna F. jeweils 50.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Ein schwacher Trost für die Familie. Andrea Bonhagen berichtet aus dem Wiesbadener Landgericht.
Die Mutter der 14-jährigen Susanna, Diana Feldmann, konnte vor laufenden Kameras nach dem Urteilsspruch nicht viel sagen.
Einerseits bin ich dankbar, dass das Urteil so ausgefallen ist, dass er keinem Mädchen, keinem Menschen mehr was du antun kann. Auf der anderen Seite bringt mir das meine Tochter auch nicht zurück.
Die Anwältin der Mutter, Petra Kartmann, sprach für ihre Mandantin mit. Sie seien froh, dass das Ganze vorbei sei. Das Urteil sei gerecht für einen eiskalten Mörder.
Das Urteil garantiert, dass die Allgemeinheit so lange wie möglich vor diesem Angeklagten, vor diesem Mörder geschützt wird. Beeindruckend war für uns alle auch am letzten Verhandlungstag diese Empathielosigkeit und Emotionslosigkeit des Angeklagten, der in der Besprechung, ob Revision eingelegt wird oder nicht, eher ein Lächeln auf dem Gesicht hatte als Betroffenheit. Das war einfach nur erschreckend.
Der vorsitzende Richter am Wiesbadener Landgericht, Jürgen Bonk, hat in seiner Urteilsbegründung betont, Susanna sei bei der alleinerziehenden Mutter behütet aufgewachsen. Diana Feldmann habe sich, als Susanna die Schule in Mainz schwänzte, um mit einer Clique in Wiesbaden abzuhängen, sofort gekümmert. Auch wenn die Mutter sich Vorwürfe mache, Schuld an dem Tod sei allein Ali B., betonte der Richter. Der Angeklagte habe eine manipulative Persönlichkeit. Es gehe ihm stets um die Befriedigung der eigenen Lust. Sexuell habe er ein besonderes Interesse an Jungfrauen. Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter fasst das psychiatrische Gutachten zusammen.
Es ist eine dissoziale Persönlichkeit mit schwersten psychopathischen Zügen, geprägt von vollkommener Empathielosigkeit, Egozentrik und Selbstbezogenheit. Ihm ist ein Menschenleben, ein Leben eines Mädchens nichts wert.
Ein im Prozess mitverhandelter schwerer Raub zeigt zusätzlich, wie gewaltbereit Ali B. ist. Dazu kommt, dass eine antisoziale und psychopathische Persönlichkeit als nicht therapierbar gilt. Trotzdem wurde nicht sofort auf eine Sicherungsverwahrung nach der Haft entschieden. Staatsanwältin Kolb-Schlotter erklärt dazu:
Das konnte man aus rechtlichen Gründen nicht machen, weil man aufgrund des jugendlichen Alters und der mangelnden Hafterfahrung des Angeklagten nicht sicher einen Hang bejahen konnte. Einen Hang zur Begehung schwerster Straftaten. Der Hang ist allerdings wahrscheinlich gegeben.
Aus Sicht der Verteidigung ist das Urteil sehr hart. Die Anwälte wollen Revision einlegen. Sie hatten auf das Alter von Ali B. verwiesen. Er war bei der Tat 21, nur knapp über dem Jugendstrafrecht. Er sei nie richtig sozialisiert worden und könne sich bessern. Er habe in der Tatnacht Alkohol getrunken und nicht gezielt gehandelt. Das sah der Richter anders und nannte Hinweise, die eine Planung der Tat deutlich machen. Ali B. bestreitet eine Vergewaltigung, der Richter schloss aber einvernehmlichen Sex aufgrund der Persönlichkeit von Susanna aus. Dagegen spreche auch das unwegsame Gelände. Ali B. soll Susanna dort nachts vergewaltigt und von hinten erwürgt und sie dann, mit oder ohne Hilfe, an Bahngleisen unter dichtem Gebüsch vergraben haben. Hätte ein Freund von ihm nicht die Tat bei der Polizei angezeigt, wäre Susannas Leichnam wohl nie gefunden worden. Nun wird Ali B. viele Jahre in Haft sitzen. Laut Staatsanwältin könnte er nach frühestens 13 Jahren in den Irak abgeschoben werden.
Aber ich gehe davon aus, dass er wesentlich länger hier in Deutschland in der JVA Zeit verbringen wird.
Zurzeit läuft noch ein weiterer Prozess gegen Ali B. unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihm wird vorgeworfen, noch vor Susanna eine 11-Jährige aus Wiesbaden mehrmals vergewaltigt zu haben. Die Strafe aus dem Prozess wird noch zur Haftstrafe hinzukommen.
Das war hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen. Ali B. ist wegen Mordes und Vergewaltigung an der 14-jährigen Susanna F. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hören HR Info Hessen, jetzt zum Thema Bäume und Trockenheit in Hessen. Im Frankfurter Grüneburgpark müssen in den kommenden Wochen viele Bäume gefällt werden. Der Grund ist der heiße und trockene Sommer im vergangenen Jahr, der den Bäumen stark zugesetzt hat. Frankfurt war 2018 die heißeste Stadt in Deutschland. Doch das Problem betrifft nicht nur den Grüneburgpark, sondern ist viel grundsätzlicher, wie Hanna Immich berichtet.
Vogelgezwitscher und Kinder auf dem Spielplatz. Der Grüneburgpark, der größte Innenstadtpark Frankfurts, ist ein beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel. Doch die Idylle trügt. 36 Bäume müssen hier gefällt werden. Der Sommer 2018 hat zu einer Krisensituation geführt. Die Folgen werden erst jetzt mit Verzögerung richtig spürbar, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.
Wir stehen jetzt gerade unter einer Rotbuche, die praktisch alle Blätter abgeworfen hat, die 70, 80 Jahre ist und die wir jetzt fällen müssen. Wir können auch gar nicht mehr sagen, welche Baumart nicht betroffen ist. Gerade hier im Grüneburgpark sind fast alle Baumarten betroffen.
Das reicht vom Ahorn über Birken, Buchen bis hin zu Linden und Nussbäumen. Abgeholzt werden junge Bäume, aber auch altehrwürdige Exemplare. Durch die lang anhaltende Trockenheit und Hitze sind sie geschwächt, erklärt Stefan Heldmann, Leiter des Frankfurter Grünflächenamts.
Dann wird der Baum anfällig für Krankheiten und das ist eben der Pilzbefall. Die Massaria-Krankheit bei den Platanen oder die Rußrindenkrankheit, dass die jetzt so massiv ausgebrochen ist und wir in diesem Jahr allein schon 170 Bäume deswegen fällen mussten, ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass der Witterungsverlauf im letzten Jahr so extrem war.
Und der Grüneburgpark ist nur exemplarisch für ein grundsätzliches Problem. Alle Parks und Grünflächen in Frankfurt sind betroffen. Sogar im Stadtwald müssen immer mehr Bäume und ganze Waldflächen abgeholzt werden. Im Schnitt fällt das Grünflächenamt nach eigenen Angaben ca. 0,7% des Baumbestandes im Jahr. Doch diese Zahl steigt aktuell stark an, sagt Stefan Heldmann.
Wir haben jetzt hier im Güntersburgpark sind es 1,5%. Wir haben dem Karl-von-Weinberg-Park festgestellt, dort müssen wir 5% des Baumbestandes wegnehmen, weil die Bäume offensichtlich abgestorben sind. Wir werden also ein relatives Hochschnellen dieser Zahl haben, die wir an Bäumen in diesem Jahr zu fällen haben. Und es wird sich auch noch sicherlich die nächsten Jahre auswirken.
Die Stadt ist alarmiert. Wir befinden uns mitten im Klimawandel, in der Klimakrise, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Es müsste 3 bis 4 Monate kontinuierlich regnen, dass die Grundwasserbrunnen gut aufgefüllt sind und alle Bäume, auch die jungen Bäume, wirklich ans Wasser kommen. Denn man sieht hier noch viele vitale Bäume. Das bedeutet ja, die Grundreservoirs sind noch für die älteren Bäume ganz gut da.
Die jungen Bäume mit ihren kürzeren Wurzeln kommen schon nicht mehr gut ans Wasser. Die Stadt Frankfurt pflanzt deshalb aktuell überhaupt keine Jungbäume mehr, bis absehbar ist, ob sie überhaupt eine Chance haben. Aber auch in diesem Sommer regnet es bisher viel zu wenig. Und laut Meteorologen ist kein Ende in Sicht. Auch deshalb müsse man in Zukunft umdenken, welche Bäume überhaupt noch gepflanzt werden können, so das Resümee von Umweltdezernentin Heilig.
Ja, wir müssen jetzt in die Welt gucken, sozusagen nach Asien, nach Vorderasien oder auch nach Nordamerika, um uns Baumarten auszusuchen für die Nachpflanzung, die eben mit Hitzestress, aber auch mit einem Spätfrost gut zurechtkommen, besser zurechtkommen als unsere heimischen Baumarten.
Und das betrifft nicht nur Frankfurt, sondern ganz Hessen, ja ganz Deutschland.
Die Bäume im Trockenheitsstress, Hanna Immich war das mit Einzelheiten. Bäume werden also krank, wenn sie nicht genügend Wasser bekommen und am Ende müssen sie dann gefällt werden. Eine traurige Folge des trockenen Sommers 2018. Doch damit nicht genug, auch Jungbäume sind erheblich gefährdet, dass sie die Trockenheit nicht überleben. Durch den trockenen Winter konnte der Boden nicht ausreichend Wasser speichern und so geht das Drama in diesem Jahr weiter. Gleichzeitig müssen die Städte Wasser sparen. Viele Städte also bewässern nur die empfindlichen Jungbäume. Petra Demant über den Spagat zwischen Wassersparen und Bäume mit genügend Wasser versorgen, damit sie den trockenen Sommer durchhalten.
Einmal in der Woche rolle ich meinen Gartenschlauch aus und dann bekommt meine Lieblingskiefer eine 10-Minuten-Dusche. Die Kiefer ist weit über 10 Meter hoch, steht hinter meinem Garten zwischen Fußweg und Straße und ist ein toller Schattenspender im Sommer. Die soll es schaffen und wenn der Rasen dafür vertrocknen muss. Immerhin hatte die Stadt Darmstadt schon Ende Juni die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich mit Gießkanne und Gartenschlauch um die Stadtbäume zu kümmern. Wolfgang Krato vom NABU Weiterstadt kann das nachvollziehen, denn Stadtbäume stehen bei der Trockenheit noch mehr als Waldbäume unter Stress.
Der Baum steht ja im Prinzip im Backofen. in unseren Städten. Das merkt man selbst, wenn man abends in die Stadt geht. Es ist noch heiß. Damit muss auch ein Baum fertig werden, ja, der uns letztlich den Schatten spenden soll.
Besonders junge Bäume leiden, denn ihre Wurzeln reichen noch nicht so tief in den Boden. Aber auch das sei im Prinzip ein hausgemachtes Problem, meint Wolfgang Krato. Denn häufig seien die Bäume bei der Pflanzung schon zu groß, die Wurzeln zu stark beschnitten. Das macht sie besonders anfällig, gerade bei Trockenheit.
Je größer der Baum, umso mehr Pflegefall, insbesondere in den Städten. Ein Sämling fällt auf gestandenen Boden und baut da dort sein Wurzelwerk angepasst aus. Ein kleiner Sämling, der braucht nicht so viel Wasser wie ein großer Baum, der jetzt verpflanzt wird.
Allerdings, winzige Minisämlinge in der Fußgängerzone ohne Schaden groß zu bekommen, das ist wohl auch eine Herausforderung. Und so lassen sich die Städte speziell bei den Jungbäumen inzwischen einiges einfallen. Die Stadt Darmstadt teilt uns schriftlich mit, dass hier gewässert wird.
Regelmäßige Wassergaben bekommen zurzeit rund 1500 Jungbäume im Stadtgebiet, da gerade Jungbäume, deren Wurzelwerk noch nicht voll ausgebildet ist, auf die Wässerung angewiesen sind. Die Jungbäume werden bis zu 5 Jahre nach Pflanzung gewässert. Jeder Jungbaum wird mit 200 Liter Wasser pro Wassergang versorgt. Die Kosten pro Wassergang für alle 1500 Jungbäume betragen rund 13.000 Euro.
Da kann so ein langer, trockener Sommer ganz schön teuer werden. Aber auch in anderen Städten gibt es Pläne. In Wiesbaden beispielsweise werden Jungbäume mit Wassersäcken ausgestattet. Und im Main-Taunus-Kreis macht das Grünflächenamt Extraschichten. Die großen Bäume müssen in Darmstadt indes selbst sehen, wie sie klarkommen. Oder hoffen, dass die Bürger dem Aufruf der Stadt folgen und ab und zu die Gießkanne in die Hand nehmen. Jeden Tag ein bisschen ist aber auch nicht zielführend, sagt Wolfgang Krato vom NABU. Langfristig helfen den Bäumen etwa alle 4 bis 5 Tage große Wassermengen.
Die denn unten eine gewisse Linse bilden, wo denn die Wurzeln auch merken, hoppla, hier kriege ich jetzt Wasser von unten. Während man nur mit einem Beregner zum Beispiel im Garten, mit dem Rasensprenger ein bisschen oben drauf macht, erzeugt man gerade das Gegenteil. Da lernt die Wurzel, hoppla, das Wasser kommt ja von oben. Gehe ich nicht nach unten rein.
Und das geht natürlich alles nur dort, wo die Kommune noch nicht zum Wassersparen aufgerufen hat, wie zum Beispiel in Teilen vom Mühltal im Kreis Darmstadt-Dieburg, wo die Brunnen die Trinkwasserversorgung nicht mehr gewährleisten können. Im Darmstädter Stadtgebiet ist das glücklicherweise noch nicht der Fall. Und so kann sich meine Kiefer auch in der nächsten Zeit über ein wöchentliches Durstlöschen freuen.
Bäume brauchen Wasser und gleichzeitig müssen hessische Städte Wasser sparen. Petra Demant hat berichtet. Der Klimawandel kann am besten durch Aufforstung bekämpft werden. Das besagt eine Studie der Technischen Hochschule in Zürich. Bäume pflanzen helfe demnach, 2/3 der bislang von Menschen gemachten klimaschädlichen CO2-Emissionen aufzunehmen. Wie sieht es derzeit in hessischen Wäldern aus? Und ist das dort eine Möglichkeit? Michael Pörtner war mit Förstern unterwegs.
Normalerweise müssten hier kerngesunde Buchen und Eichen stehen. Aber geschätzt 30% der Bäume am Auersberg in der Rhön sind geschädigt. Waldarbeiter Heiko Unger ist erschüttert.
Für mich als Fachmann ist das ein ganz trauriges Bild, wenn ich hier so stehe und gucke rundherum, weil ich sehe da irgendwie meinen Arbeitsplatz in Gefahr. Und ich glaube, das ist so viel noch gar nicht bewusst, was so zurzeit hier in unserer Region oder auch noch weiter nördlich passiert mit dem Waldsterben.
Grund ist die große Trockenheit. Überall sind die Kronen grau und braun. Förster Christoph Prinz hat hier sein Revier. Die Bäume sind bis zu 180 Jahre alt, aber so kaputt hat noch keiner hier den Wald gesehen.
Die Trockenheit vom letzten Jahr ist im Winter nicht ausgeglichen worden. Und die Regenfälle der letzten Wochen, die gelegentlich vorgekommen sind, sind nur ja vielleicht 30, 40 Zentimeter tief in den Boden eingedrungen. Die haben für die Wiesen schon ausgereicht, aber für den Wald reicht es überhaupt nicht.
Ursache ist natürlich der Klimawandel. Was kann man dagegen tun? Auf lange Sicht sollten andere Baumarten gepflanzt werden. Roteiche, Esskastanie oder Robinie. Weißtannen statt Fichten. Förster Prinz.
Es ist wirklich eine Empfehlung, jetzt auch noch weiterhin den Wälder in Richtung Mischwald zu entwickeln. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass wir auch Baumarten auch beteiligen, die noch mehr an diesen Klimabelastungen angepasst sind.
Die meisten Fichten haben die Förster schon aufgegeben. Sie sind sowieso nicht mehr zu retten. Bei den Buchen werden jetzt diejenigen zuerst gefällt, die Wanderer und Spaziergänger gefährden könnten.
Eindeutig, die Buchen sterben ab. Ganz schlicht und einfach. Einzelne Bäume sterben ab. Das ist nicht der ganze Wald, aber doch so deutlich und so erheblich, dass wir mit großen Schwierigkeiten rechnen.
Trockenheit in Hessen, der Kampf um die Bäume. HR-Info-Reporter Michael Pörtner war im Wald für uns. Die Trockenheit und der Klimawandel lassen also auch den hessischen Förstern die Sorgenfalten ins Gesicht stehen. Ein zentrales Thema auch für Hessenforst. Hessenforst ist ein Landesbetrieb und er kümmert sich darum, dass es dem hessischen Wald gut geht, dass er wirtschaftlich und nachhaltig genutzt werden kann. André Schulenberg ist der Sprecher von Hessenforst und ich habe ihn gefragt, wie schlimm ist die Trockenheit im Moment für den hessischen Wald?
Also es ist wirklich eine ganz extreme Situation. Wir hatten im letzten Jahr ja schon einen extrem trockenen Sommer. Das heißt, die Bodenwasserspeichervorräte sind komplett ausgeschöpft gewesen schon im letzten Jahr. Es kam über den Winter hinweg nicht so viel dazu, dass sich diese Vorräte wieder auffüllen konnten. Und diese Trockenheit, die wir jetzt eigentlich schon das ganze Frühjahr über erleben müssen, bis jetzt, die stellt den Wald wirklich vor riesengroße Herausforderungen. Das kann man sehen, wenn man spazieren geht, wenn man mit dem Auto durch Hessen fährt. Überall sieht man trockene, absterbende Bäume. Und das hat mittlerweile auch die Laubbäume erreicht.
Welche Auswirkungen hat das überhaupt langfristig auf den Baumbestand und auch auf das Ökosystem im Wald?
Also das Ökosystem Wald erlebt im Moment ja so seine Belastungsgrenze beim Thema Trockenheit. Alle Baumarten haben sehr damit zu kämpfen, weil durch diese ausbleibenden Niederschläge können sie mit ihren Wurzeln einfach gar kein Wasser mehr aufnehmen und können dadurch auch ihr Immunsystem quasi nicht mehr richtig gut einschalten, wenn es dann darum geht, Baumschädlinge wie Pilze oder Käfer von sich aus abzuwehren. Und das ist das große Problem, weil die sorgen dann dafür, dass die Bäume tatsächlich hinterher auch absterben.
Das heißt also, die Trockenheit macht letztendlich die Bäume krank. Und diese Trockenheit, die haben wir aber schon seit einigen Jahren immer wieder im Sommer. Was wird denn getan, damit der Wald diesem Klima in Zukunft besser standhalten kann?
Also es gibt verschiedene Prognosen, in welche Richtung das Klima sich entwickeln wird. Wir stehen da ja jetzt erst am Anfang. Solche Trockenereignisse, wie wir sie jetzt in den letzten 15 Monaten erleben mussten, die werden sich häufen in kürzeren Abständen. Das ist ziemlich sicher. Die Durchschnittstemperatur wird steigen und deshalb wissen wir auch, dass bestimmte Baumarten, wie zum Beispiel die Fichte, innerhalb von Hessen ein deutlich geringeres Verbreitungspotenzial haben wird in Zukunft. Das wird also ein deutlicher Verlierer sein des Klimawandels. Auch andere Baumarten werden darunter leiden und in Teilbereichen des Waldes durch andere Baumarten abzulösen sein. Und da arbeiten wir schon seit Jahrzehnten drauf hin, weil im Wald ist natürlich die Denkweise, etwas umzugestalten, immer etwas langfristiger, als die Landwirte das können. Die haben jedes Jahr eine neue Chance. Und das, was wir jetzt gestalten, muss eben auch in 100 oder 150 Jahren noch dem Klima standhalten, die Bäume, die wir jetzt pflanzen. Und deshalb setzen wir seit Jahrzehnten darauf, den Wald umzubauen, mit mehr Mischung, eine größere Baumartenvielfalt in den einzelnen Beständen, sodass dann, wenn eine einzelne Baumart mit dem Klima Probleme bekommt, immer noch andere da sind, die das Problem vielleicht ein bisschen besser aushalten.
Welche Baumarten sind das, die da neu angesiedelt werden?
Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass alle Laubbäume, die wir im Moment haben, auch in Zukunft ihre ökologischen Nischen finden werden. Buchen, Eichen, aber auch andere Baumarten, die im Moment noch nicht so große Anteile besitzen, wie zum Beispiel der Spitzahorn, die Elsbeere oder auch Kirschen, die sind unserer Meinung nach da sehr zukunftsträchtig. Es gibt auch Baumarten, die im Moment bei uns noch nicht so ein großes Gewicht haben, aber in anderen Regionen der Welt mit klimatischen Bedingungen, die wir in der Zukunft dann zu erwarten haben, sehr gut zurechtkommen. Das sind zum Beispiel Baumarten wie die Douglasie, wie die Roteiche, die da eine Rolle auch bei uns spielen können, wenn man langfristig denkt und das Ökosystem entsprechend erhalten will.
Das heißt also, der Baumbestand im Wald wird sich ziemlich verändern. Das kann natürlich noch Jahrzehnte dauern. Aber welche wirtschaftlichen Folgen hat das denn für die Forstwirtschaft und für die Holzbetriebe? Hat das Auswirkungen auf deren Erträge?
Also im Moment ist die Situation für alle Waldbesitzer sehr, sehr besorgniserregend. Die Waldbesitzer sind gezwungen, Bäume zu ernten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Das betrifft vor allem Fichten, aber auch Lärchen, um einfach die noch nicht befallenen Bäume zu schützen. Für das Holz, was geerntet werden muss, besteht fast keine Absatzmöglichkeit. Und das ist natürlich für die Betriebe ein großes Problem, weil entstehende Kosten nicht durch Erträge kompensiert werden können oder nur zu geringen Maßen. Und es wird im Moment sehr viel eingeschlagen. Sehr viel muss genutzt werden aus diesen Trockenheitsgründen. Gründen. Und das stellt natürlich die Waldbesitzer langfristig vor Herausforderungen, weil wir immer dann mehr Mengen, die wir in einem Jahr ernten, in anderen Jahren dann wieder einsparen müssen, weil wir langfristig ja der Nachhaltigkeit uns sehr verpflichtet fühlen und das auch umsetzen. Das heißt, wir müssen dann in den nächsten Jahren eben ein bisschen auf die Bremse treten und weniger Holz nutzen, damit langfristig die Vorräte in unseren Wäldern konstant bleiben.
Der Klimastress der Bäume und des hessischen Waldes. Auf welche Veränderungen muss sich der Wald einstellen? Darüber hat uns André Schulenberg informiert, der Sprecher von Hessenforst.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Schwere Rüstungen, ein Helm mit Scharnier und lange Schwerter. Ein Bild, wie ein klassischer Ritter im Mittelalter vermutlich ausgesehen hat. Haben wohl die meisten gedacht. Aber was war eigentlich die Vorstufe zu diesen Rittern? Wie sahen die sogenannten Panzerreiter aus? Diese Frage haben sich Forscher aus dem südhessischen Kloster Lorsch gestellt. Anna Vogel über die Erkenntnisse der Wissenschaftler.
Der Rasen am Kloster Lorsch ist kurz gemäht. Die ehemalige Benediktinerabtei mit ihren weißen Steinwänden liegt ruhig da. Aber im Inneren der Gemäuer arbeiten Hermann Schäfers und Klaus Kropp an großen Fragen. Um die bildhaft zu machen, holt Klaus Kropp als Leiter des Freilichtlabors Lauresham behutsam eine metallische Klinge aus einer Schatulle. Der hat die Zeit schon deutlich zu schaffen gemacht.
So, da haben wir jetzt eine Originalklinge vor uns, eines einschneidigen Schwertes. Hier sieht man sehr schön, das ist der Rücken. Und hier unten wäre dann die Klinge.
Kropp schätzt, dass das Schwert in seinen Händen um das Jahr 800 gefertigt wurde. Besonders daran, der lange Griff von bis zu 25 Zentimetern, der bei späteren Rittern deutlich kürzer war. Er geht davon aus, dass diese Klinge einem der ersten Panzerreiter gehört hat. Schäfers erzählt von einem Schriftstück. Laut dem hat das Kloster Lorsch 1200 solcher Panzerreiter im 11. Jahrhundert nach Italien in die Schlacht geschickt.
Ich glaube, dass wir die Vorläufer dieser Ritter durchaus in diesen frühmittelalterlichen Panzerreitern erblicken können, die wahrscheinlich im 8. Jahrhundert aus der Taufe gehoben wurden.
Doch welche Helme trugen sie? Wie funktionierte das Zaumzeug ihrer Pferde und wie haben sie ihre Schwerter befestigt? Bei den Fragen, wie diese Reiter aussahen, tappen die Wissenschaftler im Dunkeln. Zu rar sind die Funde aus dieser Zeit, zu lückenhaft die Texte und Bilder. Archäologe Kropp erklärt.
Die drängendste Frage wäre sicherlich, wie die Rüstung ausgeschaut hat. Denn da haben wir tatsächlich vielleicht ein, zwei einzelne Schuppen. Und das macht bei Weitem noch gar keinen Schuppenpanzer aus. Und da wird ganz viel spekuliert.
Umso wertvoller sind Funde wie ein anderes gut erhaltenes Schwert aus dem 9. Jahrhundert, das zurzeit im Labor untersucht wird. Schäfers findet das besonders eindrucksvoll, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in die Verzierung geflossen ist.
Dann ist das ein extrem aufwendiges, teures Stück, das ein bedeutendes Statussymbol darstellt.
Das Schwert ist ein weiteres Puzzlestück, das die Forscher ihrem großen Ziel ein wenig näher bringt. Einmal ein lebensgroßes Modell eines Panzerreiters im Kloster Lorsch präsentieren zu können. Doch bis dahin braucht es noch viel Arbeit und vermutlich bis zu 10 Jahre Zeit.
Anna Vogel über aktuelle Forschungen zum Thema Ritter im Kloster Lorsch. Und das war HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ihnen noch ein schönes Wochenende.